Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein paar Verse aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs sind heute Morgen unsere biblischen Begleiter. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Nun, liebe Schwestern und Brüder, das klingt zunächst einmal wieder nach so einem typischen, trockenen Paulustext. Da lässt er seine Gedanken fliegen in höhere, auch theologische und gar philosophische Sphären. Er argumentiert und das Ganze hört sich ziemlich trocken an. Das kennen wir aber auch. Es gibt ja verschiedene Formen von Briefen. Also ein Liebesbrief ist was anderes als ein Geschäftsbrief. In einem Liebesbrief, zumindest früher, wenn man ihn geschrieben hat, da kommen Gefühle zum Ausdruck. Da gibt es bunte Bilder in der Seele, die man weitergibt. Da ist was Lebendiges dran. Und wenn man einen Geschäftsbrief bekommt, dann hört sich das so wenig unterhaltsam an. Also ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche einen Brief vom Zeitungsverlag bekommen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Zeitung morgens am Haus abzuliefern, sondern ich soll ab 6 Uhr früh mir meine Zeitung selber holen am Dorfplatz unten. Das ist ein trockener Brief, ne? Blieb mir nichts anderes, als das Abonnement zu kündigen. Alternativ hätte es auch mit der Post zugestellt werden können, aber was brauche ich nachmittags um 3:30 Zeitung? Also das sind dann so die unterschiedlichen Briefe und Paulus schreibt halt auch Briefe. Und er lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Und der Abschnitt, den wir heute haben, der beginnt wieder mit diesem komischen Wort aber. Wenn ein Satz mit aber beginnt, ist vorher irgendwas anderes gesagt worden. Eine Meinung, eine Tatsache kundgetan worden. Und jemand interpretiert diese Tatsache oder diese Beobachtung anders und fängt seinen Satz mit aber an. Kennen wir in jedem Gespräch, wenn zwei Menschen sich unterhalten, der eine sagt, was ihm wichtig ist, und der andere, wenn er seine Perspektive in dieses Gespräch mit einbringen möchte, beginnt seinen Satz mit aber. Der Kaffee ist kalt, aber wie ich ihn dir hingestellt habe, war er warm. Ne? So schnell kommt dieses Aber. Und interessant wäre es zu wissen, was vor diesem Aber in unserem Predigttext stand oder welches Bild der Paulus da hatte. Und das Bild, das der Paulus da hatte, das ist ein ähnliches Bild, wie wir heutigen Menschen es auch haben. Wen bewundern wir am meisten? Die Macher, die was auf die Reihe bringen, die was organisieren können, die mit starken, klaren Aussagen durch Krisen leiten, die aus kleinsten Anfängen Weltkonzerne machen. Das sind die Macher, die von sich aus sagen können, alles, was ich bin, kommt aus mir, habe ich mir geschaffen. Ich bin derjenige, um den sich ein kleines Universum dreht. Und genau an diesem Punkt, an dieser Machermentalität, hakt Paulus in unserem Predigttext ein. Aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, etwas getan. Gott hat nicht mit großem Wohlgefallen und großer Bewunderung auf das geguckt, was wir Menschen schaffen, sondern aus der Wärme seines Herzens heraus blickt er auf uns Menschen. Egal, wie erfolgreich wir sind oder weniger erfolgreich. Er schaut uns mit seinen liebevollen Augen an, egal, ob wir für andere Menschen liebenswert sind oder nicht. Er liebt uns. Und Paulus bringt da einen ganz starken Satz, die wir tot waren in den Sünden. Da bringt er die alttestamentliche Grundhaltung mit hinein. Leben ist nur Leben vor Gott. Vor Gott leben geht nur, wenn man wirklich alle Gesetze erfüllt, die großen wie die kleinen. Gnade dir Gott, wenn du die Gesetze nicht erfüllst, wenn du als Sünder lebst, dann bist du tot in den Augen Gottes. Es war damals unter den Frommen im Judentum die gängige Meinung. Und da kommt diese große Wende in der Geschichte. Christus hat die, die in ihren Sünden tot sind, lebendig gemacht. Nicht, weil sie so toll waren, nicht, weil sie Gott imponieren konnten, nein, ganz einfach, aus Gnade seid ihr selig geworden. Er hat uns mit auferweckt, sagt Paulus, und mit eingesetzt in den Himmel in Christus Jesus. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir Menschen sind ja immer strebsame Wesen. Wir setzen uns Ziele und versuchen, diese Ziele zu erreichen. Manchmal sind es kleine Ziele, manchmal große. Aber wir streben danach, unsere Ziele zu erreichen. Und wir streben natürlich auch danach, unser Leben so zu führen, dass es ein gottgefälliges Leben ist. Und wir leiden darunter, dass es uns in allen Dingen nicht passiert, nicht gelingt. Und dann so ein Satz, ihr seid schon selig. Ihr braucht gar keine Angst mehr haben. Die Gnade Gottes, seine Zuwendung, seine Fürsorge für euch ist so weit und so ausreichend, dass ihr jetzt schon im Glauben ein Stück des Himmels schauen könnt. Und Gott zeigt, so sagt Paulus, in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Kein Widerspruch bisher. Durch seine Güte gegen uns. Da bin ich dann aber schon hängen geblieben. Wenn jemand was gegen mich hat, ist es meistens nicht was Freundliches. Aber steht tatsächlich im Urtext so drin, seine Güte gegen uns, nicht für uns, gegen uns. Und ich habe lange darüber nachgegrübelt, ob das einen tieferen Sinn haben könnte oder ob damit ein Gegenüber gemeint ist. Wenn Gott seine Gnade für uns hat, dann stehen wir mit empfangenden Händen da. Können wir nicht viel machen. Wenn er sie aber uns gegenüber hat, dann ist es fast so wie eine Begegnung auf Augenhöhe, dass Gott sagt, schau mal, das biete ich dir an. bin gnädig, ich bin gütig, ich will, dass dein Leben gelingt, aber ich leg's dir nicht gegen deinen Willen in die Hände und ich leg's dir nicht in die Seele, wenn du Nein sagst. Das ist ein Gespräch, mehr oder minder fast auf Augenhöhe. Und nur so kann ich mir dieses Gegen in dem, was Paulus da geschrieben hat, erklären. Und dann kommt dieser ganz wichtige Satz, auf dem sich unsere evangelische Theologie zur Gänze aufbaut. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das war eine der großen Erkenntnisse von Martin Luther. Du kannst ihn noch so abstrampeln. Du kannst noch so viel machen. Das nützt dir gar nichts. Wer glaubst du denn, dass du Gott imponieren könntest, Menschlein? Nein, lass das, was Gott dir anbietet, einfach zu und nimm es dankbar an. Es ist seine Gnade, dass unser Leben eine Perspektive hat über die irdischen Tage hinaus. Es ist seine Gabe, dass er ein Pflänzchen in unser Herz gepflanzt hat, dass wir überhaupt glauben können. Glauben ist auch kein Leistungssport, sondern ein Geschenk Gottes. Was mag das für ein großer Widerspruch gewesen sein, diese Erkenntnis, im Vergleich zu dem, was zum Beispiel bei unseren katholischen Geschwistern in der Vergangenheit noch sehr viel stärker ausgeprägt war. Es gab während der Türkenbelagerung in Wien einen ganz bekannten Hofprediger, das war Abraham a Santa Clara. Das war sein Ordensname, er war Kapuzinermönch, stammte eigentlich aus Augsburg und hieß Johann Ulrich Mägerle. Und er war bekannt für seine aufrüttelnden und deftigen Predigten, die auch nicht immer ganz jugendfrei waren. Und in einer dieser Predigten, die jetzt nicht so ganz deftig war, hat er sozusagen seine Glaubenswelt dargelegt, dass er gesagt hat, um auf dem Wagen ins Himmelreich fahren zu können, musst du den Wagen schmieren. Und um den Wagen zu schmieren, brauchst viele kleine Kreizeln. Und die Kreizeln verdienst du dir mit jedem guten Werk, das du tust. Hilfst jemanden über den Stross, gibt's ein Kreizel. Und das Kreizel schmiert dann dein Lebenswagen, dass du den Himmel reinkommst. Und dann fängt man an zu strampeln nach solchen Kreuzeln. Und wie entlastend und befreiend ist eigentlich das, was der Paulus uns da sagt. Ihr seid durch Gnade gnädig geworden, selig geworden. Und nicht eure Werke sind's, sondern es ist Gottes Wille und Gottes Geschenk. Und wenn ihr jetzt meint, dass durch dieses Geschenk die sogenannten guten Werke überflüssig geworden wären, zieht Paulus einen Zahn und sagt, nee, die guten Werke sind nicht dazu da, dass ihr euch rühmen könnt oder Gott imponieren. Aber wenn ihr wisst, wir sind Gottes Geschöpf, wir sind Gottes Werk, wir sind seine Hände, seine Füße, sein Mund, seine Augen, wir sind erfüllt von seiner Kraft. Und wenn wir das sind, dann entsteht das Gute vollautomatisch. Die guten Werke, das Füreinander-Dasein, das den anderen wahrnehmen, ernst nehmen und unterstützen, die kommen nicht, weil ihr das müsst, die tut ihr nicht, weil ihr das sollt, sondern die geschehen durch euch, weil Gott sie zuvor bereitet hat. Ihr steht mit eurem Handeln, eurem Tun in seinem Plan. Wer die Gabe des Glaubens hat, wer das Geschenk des Glaubens annimmt, der wird dadurch auch befähigt, das Gute zu tun. Aus Gnade seid ihr selig geworden. durch den Glauben. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Geschenk. Und wenn einem jemand was schenkt, dann kann man wirklich auch Danke sagen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.